Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Heute sprechen wir über die KV-Wahl in Hessen 2022. Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Herr Christian, die KV-Wahlen sind durch.
Ja, das war eine spannende Zeit. Ich sag dir, am Mittwoch letzte Woche habe ich ganz schön gezittert.
Okay, da sind jetzt nach einem Monat Wahlzeitraum die Stimmen ausgezählt worden. Zu den Ergebnissen kommen wir vielleicht gleich. Vielleicht lass uns vorher noch mal kurz drüber sprechen, was denn diese KV-Wahl überhaupt bedeutet, beziehungsweise wo wird da was denn eigentlich gewählt? Was ist denn diese KV? Erklär uns das doch mal.
Naja, das ist relativ einfach. Es geht um die Körperschaften der Selbstverwaltung. Das Ganze hängt mit dem Begriff freier Beruf zusammen. Freie Berufe sind keine Gewerbetreibenden, sondern sind nicht an die Industrie- und Handelskammer angeschlossen, sondern haben eigene Kammern, das ist die Anwaltskammer, Ärztekammer. In dort werden die Belange der jeweiligen freien Berufe unter eigener Regie, aber unter Aufsicht des Gesetzgebers geregelt. Und bei den Ärzten ist das so, dass mit Erhalt der Approbation am Ende des Studiums man automatisch Mitglied in der Ärztekammer ist, des jeweiligen Landes. Und mit der Übernahme eines Kassensitzes wird man automatisch Mitglied bei der Kassenärztlichen Vereinigung des jeweiligen Landes. Und da wir ein demokratisches System sind, können die Ärzte sich in der Selbstverwaltung selbst verwalten und bilden dazu Parteien, das nennen wir Listen, und stellen sich alle 6 Jahre zur Wahl. Sowohl bei der KV dieses Jahr und wie auch bei der Kammer, da ist die nächste Wahl nächstes Jahr.
Also es ist jetzt aber eine Listenwahl, das bedeutet natürlich, dass es jetzt anders als jetzt im Parteiensystem bei politischen Wahlen jetzt nicht so sehr unterschiedliche Programme gibt oder Vorlieben, Ideologien, sondern es ist im Prinzip so eigentlich, dass die Listen aus den Vertretern der jeweiligen Fachärzteschaft bestehen, sodass da jetzt eigentlich nicht so großes Interesse besteht, zum Beispiel wenn ein Psychologe jetzt die Facharztliste wählt oder ein Facharzt für Gastroenterologie die Hausärzteliste wählt, weil eigentlich seine Interessen ja mehr dann von der jeweiligen Facharztliste vertreten werden.
Ja, also im Großen und Ganzen ist das so, wobei auch dort gibt es immer wieder mal jemand, der eine andere Liste wählt, weil er mit den Erfolgen seiner eigenen Liste nicht so ganz glücklich ist. Aber prinzipiell hast du recht. Und da haben wir im Wesentlichen, muss man auch sagen, geht es bei der KV vor allen Dingen natürlich ums Honorar. Hier geht es ja darum, wir arbeiten in niedergelassenen Praxen als selbstständige, niedergelassene Ärzte. Und die Honorare, die wir bekommen, die müssen mit den Kassen verhandelt werden. Und genau das ist Aufgabe der KV. Mhm. Und da sitzen dann eben die Fachärzte und die Hausärzte und die Psychotherapeuten zusammen und erstreiten im Grunde genommen, streiten darum, wie die Ergebnisse umgesetzt werden müssen.
Mhm. Wenn wir uns mal jetzt das Ergebnis von 2016 anschauen, also die letzten 6 Jahre, letzte Legislaturperiode, da waren die Fachärzte Hessen hier in Hessen mit 23 Sitzen die stärkste Liste. Das ist eigentlich auch regelhaft so. Von denen gibt es ja auch am meisten. Die Hausärzte hatten 13 Sitze, beziehungsweise das ist der Hausärzteverband Hessen. Und dann gab es ja die Liste Sprechende Medizin, Kinder-, Jugendärzte, kleinere Listen mit etwas weniger Sitzen, 2 bis 3 Sitzen.
Ja, also die Fachärzte hatten 2016 wirklich ein starkes Jahr gehabt, das muss man sagen. Da waren viele Erfolge für Kassenärzte, für Fachärzte im kassenärztlichen Bereich erstritten worden. Bei den Hausärzten dümpelt es so vor sich hin. Da musste man sagen, das wurde dann auch entsprechend von den Wählern negativ bewertet. wertet. Das müssen wir uns anziehen. Und da haben wir dann in den letzten 6 Jahren natürlich versucht, Gas zu geben und uns stärker in den Praxen bemerkbar zu machen, Infozettel zu verteilen, um eben auch auf unsere Arbeit in der KV hinzuweisen.
Muss man ja sagen, du bist ja da auch aktiv im Hausärzteverband, du bist im Vorstand im Hausärzteverband Hessen und damit auch quasi auf der Liste und Mitglied der KV-Versammlung. Was macht die Ärzte denn da eigentlich in der KV dann hauptsächlich?
Die KV ist erst einmal eine reine Selbstverwaltung in erster Linie und die Hauptaufgabe ist die Abrechnung, Kontrolle und die Abrechnungsabwicklung der Kassenärzte mit den jeweiligen Krankenkassen. Zusätzlich geht es natürlich dann auch um das Thema Niederlassung, Beratung der Ärzte, die niedergelassen sind, die sich niederlassen wollen oder die aufhören wollen, Qualitätskontrolle, Organisation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und der EHV. Und dann gibt es natürlich auch noch die unliebsamen Geschichten. Es müssen Vorgaben von der Politik umgesetzt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts unter der Aufsicht des Sozialministeriums Hessen. Und da müssen Verträge mit den Kassen umgesetzt werden. Aber die Verträge werden eben auch verhandelt auf Bundes- und Landesebene. Dann gibt es natürlich noch so das ganz unliebsame Thema Regresse, mit dem man sich in der KV auseinandersetzen muss.
Ist ja so ein bisschen so eine Twitter-Organisation quasi. Ne? Auf der einen Seite ein Stück weit Ständevertretung und auf der anderen Seite muss man das, was an Gesetzgebung oder an Vorgaben von der Politik kommt, auch nach unten umsetzen.
Keine Vertretung. Also die Vertretung sind die jeweiligen Listen, also die Fachärzte oder die einzelnen Facharztgruppen, die Gruppen der Kardiologen oder der HNO-Ärzte, die vertreten eben die Interessen des jeweiligen Berufsstamms bei den Hausärzten, der Hausärzteverband. Die KV ist in erster Linie eine Organisationseinheit, die organisiert die niedergelassene Kassenmedizin. Bei den Privatärzten gibt es sowas Vergleichbares überhaupt nicht.
Und es gibt also für diese Aufgaben eine politische Ebene in der KV, ne? Das sind also die gewählten Vertreter.
Genau.
Ja. Und es gibt die administrative Seite, also quasi die Verwaltung.
Genau, also die politische Seite, das sind die 50 gewählten Vertreter, die sich eben nach dem Wahlergebnis unterschiedlich zusammensetzen können. Und dann haben wir für die festangestellten Ärzte in der KV die administrative Seite, die eben dafür sorgt, dass die KV funktioniert.
Und die gewählten Ärzte, das ist also diese Vertreterversammlung. Das ist vergleichbar mit einem Parlament.
Das ist genau dasselbe. Jetzt im Moment, also von 2016 bis 2022, ist der Vorsitzende der Vertreterversammlung Klaus-Wolfgang Richter, ein Orthopäde, und der Stellvertreter ist Armin Beck, ein Hausarzt und auch der Vorsitzende vom Hausärzteverband Hessen.
Und Vorsitzenden in der KV und ist Frank Dastisch, das ist ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ne?
Genau.
Und der Eckhard Starke, Hausarzt aus
Offenbach.
Offenbach, genau. Ja, ist genau. Stellvertretender Vorsitzender.
Offenbecher.
Dann ist die Aufgabe, die jeweiligen Ausschüsse müssen dann besetzt werden. Ne? Das,
genau.
Erzähl doch mal, was sind das für Ausschüsse genau?
Also die VV, die Vertreterversammlung, trifft sich 4-mal im Jahr. Und dann gibt es natürlich noch diverse Arbeitsausschüsse, in denen dann bestimmte Themen konzentriert abgearbeitet werden. Das ist der beratende Fachausschuss Hausärzte, Fachärzte, EHV, für den EBD gibt es sowas, also den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Die angestellte Ärzte haben auch einen eigenen. Und dann gibt es natürlich in der KV auch Vielzahl von Positionen, wo wir Ärzte unterbringen müssen. Also sei das bei der Regress, bei der Arzneimittelberatung, beim Zulassungsausschuss. Überall da sind dann Kollegen von uns vertreten und die werden demokratisch da reingewählt von der VV.
Genau, und das ist jetzt gerade passiert. Da haben also alle niedergelassenen Ärzte in Hessen haben hier ihre Stimme abgeben dürfen vom 12. September bis zum 4. Oktober. Das waren insgesamt knapp 11.000 Ärztinnen und Ärzte, die da wahlberechtigt waren und etwas über 3.000 psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten, sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Therapeuten. Wie sah es denn aus jetzt? Du hast ja die Ergebnisse live mitbekommen.
Ja, am Mittwoch wurde ausgezählt, das war super spannend. Was ich gerade noch so ein bisschen einwerfen will, also es sind alle niedergelassene Ärzte wahlberechtigt, egal ob selbstständig oder angestellt. Darum geht es gar nicht, wie man dann selber niedergelassen ist, sondern in dem Moment, wo man niedergelassen ist, darf man wählen. Ärzte in Weiterbildung dürfen aber noch nicht wählen. Die Wahlbeteiligung war im Vergleich zu 2016 etwas schwächer. Wir kommen gerade so auf 50% Wahlbeteiligung. Aber wenn man so andere Bundesländer anguckt, vor allen Dingen Nordrhein, dann war das Wahlergebnis in Hessen tatsächlich immer noch ganz gut mit 50%. Den Ärzten ist nicht so ganz klar, was sie in der KV wählen. Das ist sicherlich auch, was darin begründet liegt, dass die KV ein sehr komplexes Thema ist und die Arbeit sehr langsam vorwärts geht und man das nicht immer so mitbekommt. Und das kennst du ja selber aus der Praxis. Meistens erleben wir, die KV meldet die sich mit irgendwelchen Vorgaben, Regressen, Kontrollen, Abrechnungen, wo wir uns dann immer so ein bisschen ärgern.
Ja, das stimmt. Ja, so. Aber natürlich ist es dann auch ein bisschen eine versäumte Gelegenheit, wenn man dann den Wahlzettel zum Altpapier tut.
Das ist jede Wahl. Wir sind im demokratischen System.
Richtig, richtig.
Wählen, so. Wählen, wählen.
Wie ging es denn aus? Spann uns nicht so lange auf die Folter. Erzähl mal.
Also Hausärzte sind super zufrieden. Wir konnten, wir sind so ein Stück weit die heimlichen Wahlgewinner. Wir konnten 3 Sitze zugewinnen, sodass wir jetzt auf 16 Sitzen sitzen. Und die Fachärzte haben 4 Sitze verloren, sitzen aber mit 19 Sitzen natürlich immer noch an erster Stelle. Die anderen Listen haben alle so ein bisschen verloren, ein bisschen gewonnen, ein Sitz dazu, ein Sitz weg. Da hat sich eigentlich das Bild nicht wirklich verändert. Neu sind ist aber der Marburger Bund, der mit 2 Sitzen eingezogen ist, wo wir alle auch ein Stück weit neugierig sind, die Kollegen kennenzulernen. Denn bisher haben sich angestellte Ärzte noch nicht in der KV engagiert. Mhm. Wir kennen den Marburger Bund von der Ärztekammer, der vor allen Dingen für die Tarifverträge streitet. Und wir sind jetzt mal sehr spannend, welche Ideen er da in die KV einbringt, weil ja Gehaltsverhandlungen gar nicht Wesen der KV sind. Da geht es ja um die Honorarverhandlungen. Und da sind wir ganz gespannt, wie die sich da einbringen in die Arbeit der KV.
Und dann geht ihr jetzt so richtig in sowas wie Koalitionsverhandlungen, ne?
Genau dasselbe. Aha. Das ist halt, das sind 50 Leute. Wir kennen uns jetzt schon. Ich habe jetzt meine erste Legislatur rum, aber in den 6 Jahren hat man die natürlich kennengelernt. Und dann setzt man sich zusammen und dann wird darüber gesprochen, in welcher Form man zusammenarbeiten kann, was die gemeinsamen Ideen sind, wo man sich gegenseitig nicht auf den Fuß treten möchte oder wo man nicht möchte, dass der andere auf den Fuß tretet. Und dann geht es natürlich darum, Mehrheiten zu gewinnen und festzulegen, wer der neue Vorsitzende wird der KV Hessen.
Also konkret geht es jetzt weiter, ich glaube nächstes Wochenende, ne?
Genau, wir haben nächstes Wochenende haben wir die letzte Sitzung der aktuellen Legislatur am 15.10. und die konstituierende Sitzung der neuen Vertreterversammlung ist dann am 10.12.
Und da werden dann auch die entsprechenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung gewählt. Dann geht es an die Mitglieder der Ausschüsse, glaube ich, ne?
Naja, noch nicht alle Hausschüsse. Es geht vor allen Dingen um den Hauptausschuss. Das ist der Ausschuss, der direkt unter dem Vorstand arbeitet, der sich letztendlich um die geschäftlichen Belange der KV im Wesentlichen kümmert.
Wie sieht es denn mit den handelnden Personen aus? Ist da schon irgendwas bekannt?
Naja, also Frank Dastisch möchte gern nochmal antreten und man muss auch sagen, dass wir eigentlich sehr gut mit ihm zusammengearbeitet haben. Eckhard Starke, der stellvertretende KV-Vorsitzende, will leider nicht wieder antreten. Das finden wir sehr schade, weil wir seine Arbeit wirklich sehr geschätzt haben. Er war sehr erfolgreich in vielen Punkten. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also im Moment ist Armin Beck derjenige, der sich da ums Amt bewirbt. Alle anderen Positionen und Besetzungen möchte ich jetzt im Podcast noch gar nicht so diskutieren, weil die wirklich noch Gegenstand der Verhandlungen sind.
Was sind denn so jetzt die Themen, die jetzt in der nächsten Legislaturperiode da auf euch zukommen?
Naja, etwas unfreiwillig ist natürlich ein Monsterthema Honorarverhandlungen. Das hatten wir uns ja auch noch als einen weiteren Podcast vorgenommen. Ja. Da geht es natürlich um diesen Ausgleich der Inflations-, der Energiekosten, der Mehrausgaben bei Personal, IT und. Also die Honorarverhandlungen sind sicherlich ein ungewolltes Thema, was jetzt ganz wesentlich reinkommt. Die Verhandlungen sind auch deswegen schwierig, weil der IBM im Grunde genommen auf Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung verhandelt wird. Da kann Hessen ja nur Vertreter hinschicken, die dann Hessen vertreten. Die GOR ist völlig unmöglich, da weiter zu verhandeln. Das ist bei der Ärztekammer, die ist auch seit 40 Jahren eingefroren. Und HZV, das ist das, wo wir vom Hausärzteverband es etwas leichter haben, weil die Verhandlungen führen wir mit den Ländern.
Was ist denn noch mit, du hattest am Anfang noch gesagt, Regresse wäre ein Thema noch, ne? Also dass da etwas novelliert wird oder da etwas nachverhandelt wird?
Ja, also eine der Erfolge jetzt in den letzten 6 Jahren war die Aufstellung einer Regressarbeitsgruppe in der KV von uns Hausärzten, die sich eigentlich mit der KV und auch mit Kassenvertretern treffen, um Ideen auszutauschen, wie man um dieses Thema Regresse drumherum kommt. Das ist ein sehr leidiges Thema, ist im SGB V verankert. Die Kassen hängen sehr dran. Das, was wir eigentlich wollen, ist, dass vor allen Dingen diese Bagatellschäden unter 500 Euro nicht mehr verhandelt werden. Da fallen einfach ganz viele weg. Und dann muss man sagen, sind die Verfahrenskosten viel, viel teurer als das, was eingenommen wird. Also es ist ja nicht so, dass die Ärzte alle mit den Regressen Überhand nehmen. Und die Regresskosten müssen aber die Ärzte zahlen. Das ist für die Kassen natürlich super angenehm. Und auch das ist das, was wir erreichen wollen. Die Kassen werden sicherlich etwas sorgsamer mit dem Instrument umgehen, wenn sie es selber zahlen müssen.
Ja, ich denke, Regress ist eh ein Thema, was wir auch nochmal in einem getrennten Podcast hier behandeln sollten. Für die das jetzt nicht wissen, was Regress heißt. Also wenn wir vorgegebene Leistungsgrenzen, Budgetgrenzen überschreiten, dann gibt es ein Instrument der gesetzlichen Krankenkassen, dass wir hier quasi in Regress genommen werden können. Das heißt, dass wir bestimmte Leistungen zurückführen müssen. Also Klassiker ist so das zu viel verordnete Physiotherapie-Rezept. Das kennen auch, glaube ich, die meisten Patienten aus der Praxis, dass dann dem Arzt auf einmal das Gesicht ein bisschen zusammenfällt, wenn man sagt, könnte ich nochmal ein Physiorezept haben, weil hier eben viele Ärzte denken, dass sie unter Regress fallen oder hier einfach Budgets überschreiten und das dann irgendwann tatsächlich in Form von Honorarkürzungen uns wieder rückgeführt wird, ja, also uns abgezogen wird.
Ja, das ist die eine Seite und dann die andere Seite des Regresses sind ja die Arzneimittel. Und da ist so die größte Falle, dass die Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden und die Krankenhausärzte kennen diese ganzen Vorgaben vom gemeinsamen Bundesausschuss zur Arzneimittelverordnung überhaupt nicht. Das ist denen völlig unbekannt. Und das ist dann natürlich immer ein großes Risiko, unreflektiert Medikation aus dem Krankenhaus zu übernehmen, weil manche Medikamente dürfen aufgrund von bestimmten Regeln aufs Kassenrezept drauf, andere wieder nicht. Und wenn ich jetzt aus Versehen ein Medikament auf ein Kassenrezept schreibe, was da nicht drauf gehört, dann kann ich in 3 Jahren die Kosten selber ausgleichen.
Ja, das hat viele aus dem ärztlichen Bereitschaftsdienst, glaube ich, auch schon mal zu spüren bekommen, zum Beispiel das Rezept für die Pille danach. Ja, im ärztlichen Bereitschaftsdienst auf Kassenrezept verordnet, weil man da jetzt noch nicht so genau Bescheid wusste, wenn man seinen zweiten, dritten, vierten Dienst macht und dann kommt 2, 3 Jahre später auf einmal eine Rechnung über, kriegt man Bescheid, dass man 50, 60 Euro Honorarabzug hat.
Ja, also wir kommen, Regresse würde ich nochmal wirklich als eigenes Thema machen. Ein anderes sehr spannendes Thema, was jetzt in Zukunft stärker in die Praxen reinkommt, ist die Frage der Substitution statt Delegation ärztlicher Leistung. Gemeint ist damit im Wesentlichen, die Politik hat im Grunde genommen durch den Abbau von Studienplätzen und durch die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und in Praxen dafür gesorgt, dass der Arztberuf relativ unattraktiv geworden ist. Und damit haben wir de facto zu wenig Ärzte. Auch wenn wir so viel Ärzte haben wie noch nie, muss man eben sagen, dass durch die Arbeitszeitgesetze und die nicht mehr die Bereitschaft, vollständig im Beruf aufzugehen, wir für dieselbe Arbeitszeit mehr Ärzte brauchen. Das ist einfach so, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Mein Vater hat früher auch ganz andere Dienste gemacht und ich erinnere mich noch selber, also so meine Anfangsjahre im Krankenhaus, da waren 36-Stunden-Dienste völlig normal. Da hat man gar nicht drüber diskutiert. Und heute macht das kein Mensch mehr, Gott sei Dank.
Ja.
Aber da braucht man natürlich mehr Personal und das fehlt. Und die Politik ist auch nicht bereit, das da Konzepte zu entwickeln. Ganz im Gegenteil, muss man sogar sagen. Und baut darauf, dann in Zukunft ärztliche Leistungen durch speziell ausgebildete Pflegepersonal zu substituieren, also zu ersetzen.
Stichwort Gesundheitskiosk zum Beispiel, ne?
Ja, Gesundheitskiosk, Gemeindeschwester, Physical Assistance. Also da sind eine ganze Reihe von Konzepten, die im Moment auf den Markt drängen und wo man natürlich auch wirklich darum kämpfen muss, dass man eine klare Grenze zieht, wo ärztliche Aufgaben sind und wo Substitutionsaufgaben anfangen. Und die Delegation ist halt, wenn wir Leistung an zum Beispiel unsere Angestellten delegieren, also unsere medizinischen Fachangestellten, wäre eigentlich auch eine Alternative. Das wäre unser Konzept, dass wir eben mehr delegieren dürfen, mehr abgeben dürfen an Personal, das unter unserer Aufsicht arbeitet.
Mhm, das sind zum Beispiel im HZV-Bereich die VERAs, ne?
Genau,
die
bei NEPAs. Der KV die NEPAs.
Ja, genau. Ja. Das ist auch eine sehr bewährte Art, Aufgaben weiter zu delegieren, weil wir ja auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut kennen und da auch wissen, wem wir was anvertrauen. Und ja, das ist was natürlich was ganz anderes, als wenn jetzt solche planerischen Gesundheitskioske, Gemeindeschwestern etc. etabliert werden. Das geht schon zulasten sicherlich der Versorgung. Da müssen wir uns, das wird so sein.
Es wird auf jeden Fall die Situation verändern. Und Veränderungen sind jetzt nicht per se schlecht. So möchte ich meine politische Arbeit nicht verstehen. Mhm. Aber Veränderungen müssen natürlich so sein, dass sie alle mitnehmen und niemanden zurücklassen.
Ja, das stimmt. Bei Mitnehmen und nicht zurücklassen sind wir schon wieder bei einem neuen Stichwort Aufgaben der Zukunft, nämlich bei der Telematik. Da hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Das ist ja auch ein bisschen so ein kleiner Brocken jetzt in der nächsten Legislaturperiode.
Ja, also auch hier ist eigentlich der wesentliche Punkt, dass wir versuchen müssen, stärker in die Abläufe eingebunden zu werden, damit wir eben verhindern, dass unfertige Dinge in die Praxen kommen oder allzu viel an die Praxen abgedrückt werden. Die Digitalisierung und die Änderung ist natürlich so, dass sich Arbeitsabläufe in den Praxen ändern. Also bestimmte Arbeitsschritte werden wir aus den Praxen nicht fernhalten können, aber die einseitige finanzielle Belastung der Praxen und das Einführen von nicht ausgereifter Technik, das muss halt wirklich verhindert werden.
Mhm, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, ganz persönlich.
Ja, das ist eine große Aufgabe. Und direkt damit zusammen kommt demnächst, das ist ein bisher kaum bekanntes Thema, der ICD-11, der den ICD-10 ablöst, also unsere Codierung der Diagnosen. Und der ICD-11, der jetzt im Moment diskutiert wird, ist so komplex, dass es den nicht mal mehr als gedrucktes Buch gibt. Und wir im Grunde genommen mit einem mehr oder minder intelligenten Softwareunterstützungstool Diagnosen verschlüsseln müssen. Und das wird einfach wahnsinnig Zeit fressen. Ja, jetzt geben wir, was weiß ich, Zustand nach Herzinfarkt ein oder ein grippaler Infekt ein. Und dann hängt das im Grunde genommen nur davon ab, wie schnell ich die Finger bewege. Und dann ist das die Diagnose drin. Ist bei dir ja wahrscheinlich auch so.
Genau.
Und in Zukunft werden wir uns dann durch mehrspaltige Abfragesysteme durchklicken, damit wir das ganz korrekt verschlüsseln. Und das ist hochgradig komplex. Und das, was die Kollegen, die da dran beteiligt sind, mir erzählen, das klingt alles wenig praxisalltagstauglich.
Ja, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut.
Ja, ich habe die Gänsehaut schon hinter mir, als der Kollege mir das erzählt hat.
Ja, vor allem, wir kriegen das ja auch in keinster Weise in irgendeiner Form honoriert wir machen damit ja im Prinzip nur Statistikarbeit für andere. Das ist für uns als Praxis ja tatsächlich nicht relevant. Das ist für die Patientenversorgung kein relevantes Thema.
Ja, das ist eine der Tricks, mit denen wir von der Politik und von den Kassen über den Tisch gezogen werden. Also in unserer Berufsordnung steht halt drin, dass wir eine exakte Diagnose angeben müssen. Diese exakte Diagnose haben wir aber schriftlich angegeben, indem wir daraus einen grippalen Infekt machen oder dass wir daraus einen Herzinfarkt machen, jetzt mal um die zwei, bei den zwei Diagnosen zu bleiben. Und dann gibt es eben diesen von uns schriftlichen Diagnosen werden die kann keine Statistik gemacht werden. Und für die Statistik, für die Krankenkassen, für den Risikostrukturausgleich, der da hinten dran hängt, dafür brauchen die diese Diagnosen als Schlüssel, damit das vergleichbar ist in Gruppen halt. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben die Arbeit, damit die Kassen und die Statistik hinten dran arbeiten können.
Und Arbeit bedeutet in dem Fall Zeit und diese Zeit haben wir dann nicht für die Patientenversorgung. Das ist das, worauf es letztlich immer hinausläuft. Das ist genau dasselbe Thema in den Kliniken. Ja, das heißt also, es nützt im Endeffekt demjenigen, dem es scheinbar nützen soll, nämlich der Patient, dem Patienten, nicht.
Genau. So, und wir wollen das Ganze nicht auslufern lassen. Es gibt dann noch zwei Themen, die so eine Art Standardbaustelle sind in der KV. Das ist natürlich die Weiterentwicklung des Ärztchenbereitschaftsdienstes. Das ist eine Permanentbaustelle, weil man natürlich immer darüber diskutiert, wie hoch können die Kosten und Ausgaben sein und wie hoch sind die Leistungen. Daran hängt die 116-117, das ist die Notfallnummer in Hessen, weil auch die wird von den Niedergelassenen bezahlt, das weiß kaum einer. Mhm. Und auch dort geht es natürlich dann immer um die Kosten. Und die andere Dauerbaustelle ist die IHV. Also die, da haben wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren eine Stabilisierung der Ausgaben für die niedergelassenen Ärzte und eine Stabilisierung auf hohem Niveau für die Auszahlung an die Ärzte im Ruhestand. Nur das war es eigentlich so im Wesentlichen.
Ja, also wir können zusammenfassen, die KV-Wahl hat sich jetzt, hat tatsächlich eine etwas andere Gewichtung innerhalb der Vertreterversammlung ergeben, nämlich eine stärkere Gewichtung der Hausärzte.
Das ist super, da freuen wir uns. Und dann können wir auch wirklich aktiver arbeiten und auch die Ausschüsse können stärker hausärztlich besetzt werden, was ja auch wichtig ist.
Ja, das stimmt. Die Aufgaben für die nächste Zeit sind groß, wird wichtig, aber man kann jetzt auch viel bewegen, ne, in diesen 6 Jahren.
Ja, das wird meine zweite Legislatur. Ich freue mich schon ein bisschen drauf.
Jo, ich fand's eine schöne Folge. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Und unser heutiges Thema war die KV-Wahl in Hessen und die anstehende Legislaturperiode.
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Und damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr unserem Podcast folgt.
Diese und alle anderen Folgen unseres Podcasts inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal.